Jahrelang arbeitete ich mit KollegInnen im Europaparlament an der EU-Urheberrechtsreform, an Verbesserungen, aber vor allem auch daran, das Schlimmste zu verhindern. Über 5 Millionen UnterzeichnerInnen machten die Petition gegen Artikel 13 zur größten der EU-Geschichte. Viele AktivistInnen steckten ihr Herzblut in den Kampf. 200.000 Menschen machten den Protest schließlich auf der Straße unüberhörbar. Trotz allem ist die Reform durch. Upload-Filter und Leistungsschutzrecht kommen. Was bleibt von unserem Kampf? Diese Frage stellte Julia Reeder, damals Abgeordnete im Europäischen Parlament, im letzten Jahr. Und sie wird uns diese Frage heute beantworten, denn Julia ist zu Gast bei Creme de la Meme. Hallo.
Hi.
Ich muss lachen, weil es fühlt sich komisch an, unseren albernen Podcast-Namen mit einer ernsten Anmoderation zu verbinden. Du bist, also die meisten kennen dich wahrscheinlich aus deiner Zeit. Zum einen als Mitglied des EU-Parlaments und als Mitglied der Piratenpartei. Und du bist in beidem mittlerweile nicht mehr Mitglied. Also stell dich mal zuerst die Frage, was machst du heute? Was macht Julia Reeder 2020 eigentlich?
Ja, ich habe immer für dieses Thema Urheberrechtsreform und Zugang zu Wissen und Kultur gebrannt. Und es hat sich relativ schnell, als ich im Europaparlament war, abgezeichnet, dass in genau dieser Legislaturperiode die große Urheberrechtsreform kommt. Und so war es auch. Und jetzt wird wahrscheinlich erstmal für die nächsten 15 Jahre oder so das Europaparlament das Thema Urheberrecht nicht wieder anfassen. Also deshalb war es für mich auch logisch, dass ich nicht nochmal kandidiere. Und stattdessen bin ich jetzt bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin. Das ist eine Grundrechte-NGO, die sich für strategische Prozessführung einsetzt. Also wir versuchen, die Grundrechte vor Gericht durchzusetzen, wenn der Gesetzgeber das vielleicht nicht von selbst getan hat. Das heißt also, wenn es jetzt zu Upload-Filtern kommt, dann wäre unser Ziel dort zu klagen, um dafür zu sorgen, dass legale Inhalte, die für die Meinungsfreiheit sicher extrem wichtig sind, nicht diesen Upload-Filtern zum Opfer fallen.
Da müssen wir vielleicht am besten einmal kurz auch klären, weil die meisten haben wahrscheinlich Artikel 13 und Upload-Filter schon mal gehört. Gerade letztes Jahr war das ja unüberhörbar, wenn man auch nur ansatzweise sich mit netzpolitischen Themen beschäftigt. Dieser Artikel 13 bzw. Artikel 17, also diese EU-Urheberrechtsreform, die wurde Anfang letzten Jahres beschlossen. Was genau, also na, genau ist vielleicht die schlechte Frage beim Gesetzentwurf, aber was ungefähr beinhaltet das? Was steht in dieser Urheberrechtsreform?
Ja, also was man erstmal wissen muss, ist, dass die Urheberrechtsreform nicht automatisch gilt, sondern sie muss erst in deutsches Recht umgesetzt werden. Und das ist noch nicht passiert. Also insofern die Leute, die sagen, ah, ihr habt gesagt, das Internet geht unter und es ist ja gar nichts passiert, denen muss man halt einfach sagen, ja, Artikel 17 ist ja auch in Deutschland noch gar nicht umgesetzt. Das heißt also, die Bundesregierung hat bis nächsten Sommer, bis Juni 2021 Zeit, diese Richtlinie in deutsches Recht umzusetzen. Und die Richtlinie ist deshalb auch an vielen Punkten relativ vage und lässt einen gewissen Spielraum. Aber wenn man den Artikel 17 mal grob zusammenfasst, dann geht es darum, Online-Plattformen, die in irgendeiner Form profitorientiert agieren, also solche Plattformen wie YouTube zum Beispiel oder Twitch oder Facebook, die sind unmittelbar haftbar für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Das war vorher nicht so. Das ist die zentrale Änderung durch den Artikel 17. Und die einzige Form, wie diese Plattformen vermeiden können, dass sie für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzerinnen und Nutzer verantwortlich gemacht werden, ist, wenn sie nachweisen können, dass sie versucht haben, Lizenzen abzuschließen und dass sie quasi auf Zuruf von Rechteinhabern Inhalte sperren. Und zwar nicht nur so, wie das bisher schon passiert ist, da wird eine URL an die Plattform geschickt und gesagt, nimm das mal runter, sondern sie müssen auch dafür sorgen, dass die gleiche Urheberrechtsverletzung nicht nochmal passieren kann. Und das bedeutet also, dass sie neue Uploads sofort prüfen müssen, ob sie eine Urheberrechtsverletzung enthalten. Und das große Problem oder ein großes Problem dabei ist, dass das eigentlich nur mit technischen Mitteln gemacht werden kann. Es wird einfach so viel hochgeladen die ganze Zeit, dass es relativ unrealistisch ist, dass das alles von Menschen überprüft wird. Und diese Upload-Filter sind schlicht und ergreifend technisch nicht in der Lage, Urheberrechtsverletzungen von legalen Nutzungen zu unterscheiden. Das sehen wir auch heute schon alle Nase lang auf YouTube oder anderen Plattformen, die teilweise freiwillig solche Filter einsetzen wie Content-ID. dass die mehr oder weniger alles runternehmen, was von Rechteinhabern als Urheberrechtsverletzung markiert wird, egal ob es sich dabei wirklich um eine Urheberrechtsverletzung handelt oder eine legale Nutzung, zum Beispiel ein Zitat oder sowas wie Einspielen von klassischer Musik, die längst nicht mehr urheberrechtlich geschützt ist.
Was du jetzt dann bei deiner neuen Tätigkeit dagegen machst, da komme ich später nochmal drauf zurück, aber was jetzt für unseren Podcast das Naheliegendste ist, ist ja die Befürchtung, also wir beschäftigen uns mit Memes und Memes haben ja zwei Quellen. Das eine ist Filmszenen oder Videospielfiguren oder irgendwelche Szenen aus urheberrechtlich geschütztem Material zu verwenden oder Comics, die irgendwo online anonym entstanden sind, wo man niemals nachvollziehen können wird, wer der Urheber ist. Und das klingt so, als wäre das extrem betroffen offensichtlich davon, weil was, wenn so eine Form von Upload-Filter kommen würde, gesetzlich verpflichtend nächstes Jahr. Wie könnte das funktionieren, wenn ein Großteil der Kultur online quasi auf Urheberrechtsverstößen basiert?
Ja, also ich glaube, du hast da das ganz zentrale Problem schon angesprochen, nämlich, dass die meisten Memes nach deutschem Recht schlicht und ergreifend illegal sind. Das interessiert natürlich niemanden, weil es eigentlich niemandem besonderen Schaden zufügt. Also wenn man zum Beispiel Reaction-GIFs nimmt, sagt ihr GIFs oder GIFs? Also ich will hier jetzt keinen Kulturkrieg also, starten.
Wir streiten uns immer nur über Meme oder Meme. Okay. Aber ich glaube, bei GIFs sind wir uns einig, dass es GIF ist.
Okay, also sage ich Reaction-GIFs. ich will hier niemanden unnötig vor den Kopf stoßen. Bei Reaction-GIFs ist es völlig klar, nur weil ich irgendwie einen 2 Sekunden super verpixelten Ausschnitt sehe, wie Tom Hanks eine Straße runterrennt, heißt das nicht, dass ich plötzlich mir Forrest Gump nicht mehr angucken will. Also es ist völlig absurd zu behaupten, so ein Reaction-GIF würde in irgendeiner Form den Rechteinhabern finanziellen Schaden zufügen. Aber es ist in Deutschland und in ganz Europa leider so, dass grundsätzlich alles verboten ist, was nicht explizit erlaubt ist. Das ist in anderen Ländern durchaus anders. Also in den USA gibt es Fair Use. Das ist eher so ein Kriterienkatalog, wo halt geguckt wird, fügt das dem Rechteinhaber Schaden zu? Wird da eine Profitabsicht verfolgt? Ist es in irgendeiner Form transformativ? Und dann ist es womöglich erlaubt. Das ist leider im deutschen Urheberrecht nicht so, sondern es gibt ganz konkret definierte Ausnahmen vom Urheberrecht, wie zum Beispiel das Zitatrecht. Da könnte man jetzt sagen, ja, so ein Reaction-GIF oder ein Meme ist vielleicht ein Zitat. Aber das ist im deutschen Recht relativ eng geregelt, dass gesagt wird, also ein Zitat ist es nur, wenn man sich kritisch mit dem Inhalt auseinandersetzt, aus dem man zitiert. Und das ist halt einfach bei vielen Memes nicht der Fall. Also wenn ich irgendwie Surprised Pikachu habe, dann mache ich ja keine Kritik von Pokémon, sondern ich setze das einfach ein, um irgendwas anderes zu kommentieren. Und darauf ist das deutsche Urheberrecht überhaupt nicht vorbereitet. Das heißt, streng genommen, wenn Deutschland Artikel 17 einfach nur so 1:1 ins deutsche Recht kopiert, dann könnte jetzt jeder Rechteinhaber, also das sind dann meistens irgendwelche Filmstudios oder so, verlangen, dass alle Urheberrechtsverletzungen automatisch aus dem Netz entfernt werden an diesem Film. Und streng genommen gehören da auch die Memes dazu. Das Einzige, was halt der Gesetzgeber dagegen tun kann, ist, dass er versucht, neue Ausnahmen ins Urheberrecht einzufügen, die vielleicht solche Alltagskultur wie Memes erlauben, damit es halt nicht zu so einem massiven Aussterben von einem großen Teil der Internetkultur kommt.
War das denn, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das nicht stärker thematisiert wurde, als der Gesetzentwurf dann im EU-Parlament diskutiert wurde, weil ja auch die Proteste, die dann stattfanden, die ja erst später, wenn überhaupt ernst genommen wurden, die haben ja gerade diese Memes thematisiert und gerade Memes waren ja ein zentraler Bestandteil dessen, was auch viele junge Leute dann auf die Straße gebracht hat europaweit. Wurde das überhaupt nicht als eine Gefahr wahrgenommen von den eher für ein starkes Urheberrecht argumentierenden Akteuren?
Also am Ende wurde es schon ernst genommen, als dann die Proteste losgingen. Insofern waren auch die Proteste nicht ganz wirkungslos, sondern in den allerletzten Verhandlungsrunden im Frühling 2019 wurden nochmal massive Veränderungen am Artikel 17 vorgenommen, um zu versuchen, dieses Problem zu lösen. Also einerseits wurde ein ganz wichtiger Satz eingefügt, der besagt, die legalen Inhalte dürfen nicht gesperrt werden. Also es heißt, es reicht nicht, dass man sagt irgendwie, wir sperren erstmal alles und wenn es sich um ein legales Zitat handelt, dann kann man sich beschweren und dann wird es wieder freigeschaltet. Weil da muss man ja ganz ehrlich sagen, bei Alltagskultur im Netz bringt mir das nichts, wenn es vielleicht eine Woche später wieder freigeschaltet ist. Mein Livestream von einer Demo oder so. Also insofern, das war eine ganz wichtige Änderung, dass halt reingeschrieben wurde, die Inhalte sollen erstmal online bleiben und es muss dafür gesorgt werden, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden. Aber das Problem ist ja, die Memes sind illegal. Das heißt also, das alleine hilft noch nicht. Und deshalb wurde noch ein neuer Absatz in den Artikel 17 eingefügt, wo gesagt wird, die Mitgliedstaaten der EU müssen einen Mindeststandard von Urheberrechtsausnahmen in ihrem Urheberrecht haben. Und dazu gehört unter anderem die Ausnahme für Karikaturen, Parodien und Pastiche. Und das ist durchaus wichtig, weil Deutschland hat das bisher nicht. Das heißt also, Deutschland muss jetzt nicht nur Artikel 17 im Sinne der Rechteinhaber umsetzen, sondern sie müssen auch neue Ausnahmen ins Urheberrecht einfügen für Parodien, Karikaturen und Pastiche. Und die Frage ist jetzt halt, was ist ein Meme? Ist das eine Parodie? Ist das eine Pastiche? Die meisten Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, was eine Pastiche ist.
Ich wollte es auch gerade googeln.
Also ich kann es versuchen zu erklären. Also Pastiche ist so eine Art, vielleicht sagt manchen Leuten das Wort Hommage was. Also man setzt sich mit einem anderen Inhalt irgendwie künstlerisch auseinander, aber man macht sich nicht darüber lustig, sondern es ist eher sowas wie eine Collage. Man nimmt vielleicht Aspekte von anderen Werken und fügt die zu einem neuen Werk zusammen. Also zum Beispiel ein Remix wäre wahrscheinlich eine Pastiche. Es gab neulich es gibt seit 20 Jahren ein Gerichtsverfahren zwischen Kraftwerk und dem Hip-Hop-Produzenten Moses Pelham. Das beschäftigt jetzt wirklich, also das Bundesverfassungsgericht, den Bundesgerichtshof, den Europäischen Gerichtshof seit wirklich 20 Jahren. Und das ist zum Beispiel so eine Pastiche. Also im Hip-Hop wird gesampled, das ist keine Parodie, also Pelham wollte sich sicher nicht über Kraftwerk lustig machen, sondern er wollte wahrscheinlich irgendwie sich künstlerisch mit Kraftwerk auseinandersetzen. Das wäre zum Beispiel so eine Pastiche, würde ich sagen. Das Problem ist halt, bisher gibt es in Deutschland dafür keine Ausnahme, die soll jetzt kommen. Ist aber halt die Frage, ist so ein Meme eine Pastiche? Also das können wir ja mal kritisch diskutieren vielleicht.
Passiert das denn? Weil ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, wenn das jetzt aus dem EU-Parlament in die deutsche Gesetzgebungsverfahren irgendwie übergegangen ist, die Umsetzung von Artikel 17, wer beschäftigt sich da gerade mit? Was für Leute arbeiten daran? Also wir kennen, also letztes Jahr wurde ja Axel Voss sehr bekannt, auch durch Memes, als so einer derjenigen, die diese Urheberrechtsreform angeschrieben haben. Ja. Aber wer beschäftigt sich jetzt damit? Sind da Leute irgendwo involviert, die diesen Aspekt der Internetkultur, nein, ich will jetzt gar nicht verstehen sagen, aber irgendwie zumindest versuchen mit einzubeziehen?
Ja, also es gibt doch so einen Funken Hoffnung zumindest, weil die Leute in der Bundesregierung, die es eigentlich verbockt haben, die sind größtenteils nicht mehr da. Also wir erinnern uns vielleicht, dass Katharina Barley damals ja diejenige war, die für die Zustimmung Deutschlands zur Urheberrechtsreform verantwortlich war. Die war damals Justizministerin. Und Urheberrecht ist Zuständigkeit des Justizministeriums. Dann wurde aber Katharina Barley ins Europaparlament gewählt. Und das heißt, jetzt zuständig für die Umsetzung ist die neue Justizministerin Christine Lambrecht. Die hat sich bisher zu dem Thema, glaube ich, nicht besonders geäußert. Aber sie hatte zumindest ursprünglich nichts damit zu tun. Und was mich zumindest ein bisschen hoffnungsfroh stimmt, ist, dass es ja in der SPD in der Zwischenzeit auch einen Führungswechsel gab. Also es gab diese Neuwahl des SPD-Vorsitzes durch die Mitglieder und da hat Saskia Esken gewonnen. Die ist jetzt SPD-Parteivorsitzende und die ist erklärte Gegnerin von Upload-Filtern. Also es besteht zumindest so ein bisschen Hoffnung, weil die sich auch mit Internetkultur irgendwie auskennt und ja auch in sozialen Medien relativ erfolgreichen internen Wahlkampf geführt hat in der SPD, dass die vielleicht so ein bisschen mehr Gespür dafür hat. Aber jedenfalls muss das Justizministerium jetzt einen Vorschlag vorlegen und der kommt dann in den Bundestag. Und das Ganze muss passieren vor nächsten Sommer.
Und also du hast vorhin schon gesagt, dass du jetzt mit dem Gesetzentwurf quasi mitgewandert bist aus dem EU-Parlament, wo der ja, wo der EU-weite Entwurf beschlossen wurde, um das jetzt quasi außerparlamentarisch versuchst, da das Beste rauszuholen aus diesem Gesetz, das ja dann beschlossen werden muss nächstes Jahr. Wie funktioniert das? Was für Möglichkeiten hast du da?
Also ich habe mir überlegt, ich will jetzt das Rad nicht neu erfinden, weil es gibt ja durchaus zivilgesellschaftliche Organisationen in Deutschland, die versuchen, auf die Politik direkt Einfluss zu nehmen. Also da gibt es zum Beispiel Wikimedia, die auch schon auf EU-Ebene sehr aktiv waren und zum Beispiel mit dafür gesorgt haben, dass nicht kommerzielle Plattformen von Artikel 17 ausgenommen sind. Das war ursprünglich nicht so geplant und da hat Wikipedia wirklich durch sein Lobbying ganz massiv zu beigetragen. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Veränderung für die ganzen nicht kommerziellen Foren und so weiter. Es gibt auch Digitale Gesellschaft und diverse andere Vereine, den CCC, die irgendwie versuchen, da was zu machen. Und was eigentlich fehlt, ist eine Vertretung von Nutzerinnen und Nutzerinteressen in Gerichtsverfahren. Und deshalb habe ich mich eben der Gesellschaft für Freiheitsrechte angeschlossen, weil ich denke, dass die im Bereich Grundrechte einklagen, super Arbeit machen. Also sie haben zum Beispiel gerade vor ein paar Wochen das Gesetz zum Bundesnachrichtendienst vom Bundesverfassungsgericht zu Fall gebracht. Also das sind halt Leute, die sich sehr professionell mit der Durchsetzung von Grundrechten vor Gericht beschäftigen. Also das ist jetzt mein Hauptjob. Natürlich daneben bin ich natürlich als Privatperson immer noch irgendwie politisch aktiv. Ich schreibe eine Kolumne bei Heise, wo ich mich regelmäßig mit so politischen Themen auseinandersetze. Ich sitze auch im Beirat des D64 e.V., also das ist ein Verein, der sich auch mit Digitalisierung beschäftigt. Und auf diesem Wege versuche ich natürlich dann auch Einfluss auf die Politik zu nehmen. Aber in erster Linie beschäftige ich mich jetzt mit der juristischen Durchsetzung von Grundrechten in Urheberrechtsfragen.
Wo du gerade die NutzerInnenrechte schon erwähnst, das ist so eine Frage, die mir gerade kommt. Wir haben ja schon gesagt, Memes an sich brechen quasi schon das Urheberrecht und ich, vielleicht liegt es an meinem Alter, ich kriege, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, so Flashbacks an diese großen Abmahnwellen, die es, oh Gott, wann war das denn, in 2000ern, Ende der 2000er, glaube ich, war es, wo es sehr, sehr viel abgemahnt wurde von Musikfirmen und Filmproduktionsfirmen, was illegale Downloads anging. Wer wäre denn dann am Endeffekt haftbar? Könnten Privatnutzerinnen, die jetzt irgendwie irgendein Meme hochladen, das urheberrechtlich geschütztes Material nutzt, wären die dann am Ende auch dafür quasi mit einer Urheberrechtsverletzung belangbar?
Also im Moment ja. Ob das nach der Umsetzung von Artikel 17 noch so ist, das kommt drauf an. Also ich habe ja erwähnt, dass Deutschland jetzt neue Urheberrechtsausnahmen einführen muss für irgendwie Parodie, Pastiche und so weiter. Und wenn die am Ende Memes abdecken, dann wäre es keine Urheberrechtsverletzung mehr. Das ist die eine Möglichkeit, wie sich das Problem womöglich jetzt lösen lässt. Die andere Möglichkeit ist, und das ist auch das, was so die Musikindustrie vor allen Dingen vertritt, ist, die sagen, wir wollen ja eigentlich gar nicht, dass unsere Musik gesperrt wird, sondern wir wollen nur, dass die Plattformen uns mehr bezahlen. Also es gibt ja irgendwie Lizenzverträge, zum Beispiel zwischen YouTube und der GEMA. Und da sagen die, also wenn die Plattform eine Lizenz abschließt, dann ist es ja kein Problem mehr, dann können die Inhalte online bleiben. Das Problem ist, wir können letzten Endes nicht wissen, wie genau die Plattformen auf diese neuen Verantwortlichkeiten reagieren werden. Ob die tatsächlich versuchen, mit allen möglichen Verwertungsgesellschaften Lizenzverträge abzuschließen oder ob die sagen, wir setzen halt auf Uploadfilter. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Und der deutsche Gesetzgeber kann das durchaus steuern. Also er kann zum Beispiel sagen, wir machen eine Pauschallizenz. Das gibt es schon bei Privatkopie zum Beispiel. Also Privatkopie ist eine Ausnahme vom Urheberrecht, die besagt, du darfst irgendwie auf deiner eigenen Festplatte Kopien machen, ohne dass das eine Urheberrechtsverletzung ist. Und das wird pauschal vergütet. Also jedes Mal, wenn ich ein Handy kaufe oder einen USB-Stick oder einen Laptop, dann geht ein Teil des Kaufpreises davon an die Verwertungsgesellschaften. Und so werden die halt bezahlt. Aber sie können es nicht verbieten. Das könnte man natürlich bei Artikel 17 auch machen in einem gewissen Rahmen und sagen, wir erlauben jetzt den Upload von urheberrechtlich geschützten Inhalten in einem gewissen Rahmen und dafür müssen die Plattformen dann eine Abgabe zahlen. Das ist eine Möglichkeit, die hat die Bundesregierung. Das Problem ist, die Filmindustrie hat daran kein besonderes Interesse. Nicht, weil die irgendwie ein großes Problem mit Memes hätten, also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die irgendwie sich davon besonders bedroht fühlen, aber die wollen halt die Möglichkeit haben, irgendwie ganze Spielfilme zu sperren oder Ausschnitte aus Fernsehsendungen und so weiter. Und ja, das sind so letzten Endes die zwei Möglichkeiten für die Umsetzung von Artikel 17. Entweder Uploadfilter oder irgendeine Form von pauschaler Bezahlung für die Inhalte durch die Plattform.
Ja, das Interesse der großen Medienkonzerne ist ich auch ganz witzig, wo du es gerade erwähnst, weil was mir in letzter Zeit auffällt, dass zum Beispiel auf Giphy, dieser GIF-Plattform, extrem viele Firmen wie Disney oder Warner einfach selber GIFs hochladen, so als Marketing, die man dann einfach als Reaction irgendwo posten kann, was das alles noch ein bisschen absurder erscheinen lässt, dass im Namen des Urheberrechts da quasi gedroht wird, das zu unterbinden quasi, was so inzwischen einen großen Teil viralen Marketings für diese Firmen ausmacht.
Ja, also ich glaube, da gibt es teilweise wirklich so Kommunikationsschwierigkeiten zwischen der Rechtsabteilung und der Marketingabteilung. Ich kann mich erinnern, als The Mandalorian rauskam, da war irgendwie für ein paar Tage mal Baby Yoda auf Giphy gesperrt. Und erst hieß es irgendwie, ja, Disney geht jetzt gegen jegliche Verwendung von Baby Yoda vor. Und dann hat sich rausgestellt, also dass die das doch nicht machen. Und es ist immer noch unklar, glaube ich, wer letzten Endes dafür verantwortlich war, diese Inhalte von Giphy zu entfernen. Aber ich könnte mir halt durchaus vorstellen, dass es da innerhalb von so einem riesigen Konzern auch unterschiedliche Vorstellungen gibt. Die anderen wollen ihre Rechte möglichst strikt durchsetzen und die anderen sagen, hey, das ist doch super Werbung für Disney Plus, wenn jetzt alle irgendwie diesen Baby oder teilen.
Ja, es fühlt sich ein wenig realitätsfremd an teilweise und ich glaube, das war ja auch das, was so stark diese Proteste damals getrieben hat. Dieser Slogan mit ihr versteht das Internet nicht und macht das kaputt.
Ja.
In dem Artikel, den du geschrieben hast, den ich am Anfang zitiert habe, sagst du am Ende auch quasi, dass das eine der positiven Sachen ist, die du daraus mitnimmst, diese Politisierung von jungen Menschen online. Und da muss ich dann auch dran denken, alte Piratenpartei-Wahlplakate denken, vor, oh Gott, auch vielen, vielen Jahren mit so einem Grumpy Cat, auch ein fast schon antikes Meme, das dann irgendwie auf Wahlplakaten war oder eben diese Proteste, wo viele Protestplakate mit Memes bemalt waren oder auch tatsächlich irgendwie 2016 den US-Wahlkampf, der auch stark von Memes beeinflusst wurde, dann eher von der rechten Seite des politischen Spektrums. Inwiefern siehst du diese Art der Internetkultur ja in so politischen Aktivismus schwappen? Ist das jetzt einfach ein Ausdruck, dass junge Leute, die sich politisieren, einfach die Bilder benutzen, die sie online benutzen oder ist da irgendwas Besonderes an Memes, was sie besonders nützlich macht vielleicht für verschiedene Formen von politischem Aktivismus?
Also ich glaube schon. Ich glaube, dass Memes eher emotional ansprechen als rational und es gibt immer wieder, glaube ich, politische Entscheidungen, wo sich zeigt, dass es ganz wichtig ist, die Leute auch emotional abzuholen. Also zum Beispiel beim Brexit-Referendum sind sich, glaube ich, alle einig, dass die Remain-Fraktion die besseren sachlichen Argumente hatte. Aber die haben einfach keine so gute Geschichte erzählt wie die Brexit-Leute, die halt wirklich die Leute irgendwie emotional abgeholt haben. Und ich glaube, das machen Memes sehr gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da selber auch so einen Lernprozess durchgemacht habe im Europaparlament, weil ich hatte natürlich diese schwierige Aufgabe, die Öffentlichkeit für ein relativ abstraktes Thema zu interessieren. Und das hat ja auch 5 Jahre letzten Endes gedauert, die ganze Verhandlung im Europaparlament. Und im Laufe dieser 5 Jahre habe ich ganz verschiedene Strategien ausprobiert, um die Öffentlichkeit an diesem Prozess teilhaben zu lassen. Und man kann jetzt Artikel 17 aus ganz verschiedenen Perspektiven kritisieren. Und das habe ich auch gemacht. Also es ist schlecht für Startups, es schränkt meinetwegen politische Meinungsäußerungen ein, wenn Inhalte falsch gesperrt werden. Es kann zu Missbrauch kommen. Also es kommt zum Beispiel immer wieder vor, dass falsche Urheberrechtsclaims verwendet werden, um unliebsame Inhalte zu zensieren und solche Dinge. Aber letzten Endes habe ich halt auch gemerkt, dass Save the Meme, als Slogan total verfangen hat. Also das hat die Leute halt irgendwie auf die Palme gebracht. Und insofern war das auch gar nicht irgendwie meine strategische Entscheidung, jetzt die Memes in den Vordergrund zu stellen bei den Demos, sondern das haben die Leute halt selbst entschieden. Das ist halt das Thema, was sie am meisten bewegt hat und was sie auch dazu motiviert hat, selber Protestplakate zu malen und Transpis, und die waren auch super lustig. Also ich schaue mir immer gerne Fotos von diesen Demos an, weil es da viele unglaublich kreative Transpis gab, die wahrscheinlich ihrerseits wieder Urheberrechte verletzen. Und also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass verschiedene Gruppen sich politisch mit den Mitteln äußern dürfen, die ihnen kulturell auch nahe liegen. Und die junge Generation ist in der Politik nicht besonders gut vertreten. Das hat man, glaube ich, in dieser ganzen Debatte gesehen. Das Durchschnittsalter im Europaparlament ist irgendwo Mitte 50 und es gibt sehr, sehr wenige Abgeordnete, die unter 30 sind. Und ja, deshalb ist es, glaube ich, auch so lange unterschätzt worden, das Thema, und vielleicht belächelt worden. So, warum regen sich die Leute so über Memes auf? Aber ich glaube, das ist einfach auch eine politische Kommunikationsform geworden.
Es ist dann dieses Unverständnis bei den älteren Abgeordneten, ist es dann eher wirklich ein wirkliches Unverständnis als böse Absicht, sage ich mal, oder eine konkrete Absicht, etwas zu unterbinden?
Also ich glaube, Unverständnis ist der Teil, dass die meisten Abgeordneten schlicht und ergreifend nicht wissen, dass Memes illegal sind. Also das ist auch überhaupt nicht zu verstehen, weil man sieht sie ja jeden Tag im Netz. Deshalb ist es so absurd, dass das alles Urheberrechtsverletzungen sein sollen. Aber es ist grundsätzlich so, es gibt im deutschen Urheberrecht keine Ausnahme, die Memes irgendwie pauschal erlauben würde. Das heißt, wenn man sich keine Lizenz eingeholt hat oder wenn der Rechteinhaber nicht wie bei Disney die Inhalte selber gepostet hat, dann muss man davon ausgehen, dass es eine Urheberrechtsverletzung ist. Und wenn das Urheberrecht, so wie es heute ist, perfekt durchgesetzt würde, durch, sagen wir mal, der perfekte Upload-Filter, der nie Fehler macht, dann würde trotzdem die Internetkommunikation zusammenbrechen, weil einfach das Urheberrecht selber davon lebt, dass es nicht perfekt durchgesetzt wird. Ich sehe immer wieder, wie auch professionelle Kreativschaffende, also zum Beispiel irgendwelche Bildjournalistinnen und Journalisten, ganz selbstverständlich auf Twitter gegen Urheberrechte verstoßen. Und
weil sie ein Bild posten, oder?
Ja, also zum Beispiel, weil sie einen ganzen Artikel aus einer Zeitung als Bild bei Twitter posten. Ist natürlich eine Urheberrechtsverletzung, aber das ist den Leuten nicht bewusst, und selbst irgendwie öffentliche Stellen wie das Europaparlament verstoßen regelmäßig gegen das Urheberrecht. Und ich glaube, das ist den Leuten wirklich nicht bewusst. Also damit das Recht befolgt werden kann, muss es erstmal verständlich sein. Und davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt.
Es ist jetzt sehr, sehr ruhig geworden in dieser Phase, wo Artikel 17, ehemals Artikel 13, in die nationalen Parlamente gewandert ist. Denkst du, dass diese politische Mobilisierung, die letztes Jahr stattgefunden hat, dass das einen länger anhaltenden Effekt haben wird? Gerade so, was die Politisierung eben von wirklich sehr jungen Leuten angeht, von auch dieser ganzen YouTuber-Community.
Ja, also ich denke auf jeden Fall. Ich will mich jetzt auch nicht zu sehr selber loben, aber ich glaube zum Beispiel, dass so jemand wie Rezo wahrscheinlich nicht in dem Maße heute politisch agieren und Videos machen würde, wenn es die Artikel 17-Debatte nicht gegeben hätte. Und ich bin da auch ein Stück weit stolz drauf, weil ich finde das super, dass sich jetzt auch so Sprachrohre der Generation Internet irgendwie etablieren, die wirklich massiven politischen Einfluss haben. Also das hat man sicher gesehen bei der Zerstörung der CDU. Sowohl die CDU als auch die SPD hat bei der Europawahl historisch schlechte Ergebnisse eingefahren, profitiert haben vor allen Dingen die Grünen davon. Und auch jetzt vor kurzem, also im Zuge von Corona, hat Rezo zum Beispiel mal ein Video gemacht zu der Frage, warum eigentlich die Abiturprüfungen stattfinden müssen, obwohl das in anderen Ländern anders geregelt wird. Und das hatte sofort irgendwie über 1 Million Views, glaube ich. Und da sieht man auch, also dass die Leute, die durch diese Artikel 17-Debatte politisiert wurden, nicht aufgehört haben, sich mit Politik zu beschäftigen und auch mit anderen Themen als dem Urheberrecht sich jetzt beschäftigen. Und das, finde ich, ist wirklich ein sehr positiver Aspekt der ganzen Sache.
Das will ich jetzt einfach, ich würde jetzt gar nichts anderes mehr fragen wollen, weil am Ende riskiere ich nur, dass das positive Schlusswort mit irgendwas Deprimierendem ruiniert wird. Deshalb danke.
Ja, Julia, danke dir.
Dass du uns das Urheberrecht noch einmal erklärt hast. Und wir müssen dann nächstes Jahr, glaube ich, nochmal drauf zurückkommen, im nächsten Sommer.
Ich hoffe, dass es nicht so läuft, dass wir in einem Jahr wieder auf die Straße gehen müssen. Weil, also die Bundesregierung hat es jetzt wirklich in der Hand. Und Saskia Esken als SPD-Parteivorsitzende hat es in der Hand. Natürlich, die CDU hat auch noch ein Wort mitzureden. Aber Artikel 17 ist irgendwie vage genug und enthält genug Ausnahmen, dass man zumindest das Schlimmste verhindern kann. Und es kommt jetzt wirklich auf die an, ob sie irgendwas aus dieser Diskussion gelernt haben. Also ich hoffe, dass die jetzt von sich aus auf die Netzgemeinde zugehen, auf die YouTuber und so weiter und versuchen, die von Anfang an in diese Umsetzung einzubinden und dafür zu sorgen, dass es eben nicht zum massiven Einsatz von Uploadfiltern kommt. Und wenn sie das nicht tun, ja, dann stehen wir vielleicht in einem Jahr wieder mit großen Protesten auf der Straße.
Und dann laden wir Julia Reeder vielleicht im nächsten Jahr einfach noch einmal ein zu Creme de la Meme, um noch einmal über den urheberrechtlichen Status der Meme- und Internetkultur zu sprechen. Danke, Julia, für das sehr informative Gespräch. Weitere Informationen zu Julias Arbeit findet ihr in den Shownotes. Da gibt es einige Links zu den Projekten, wie ihr auch vielleicht Julias Arbeit verfolgen und unterstützen könnt. Eine normale Folge von Creme de la Meme gibt es wieder am nächsten Donnerstag. Bis dahin, wir hören uns.